Was kommt auf uns zu? Was wirst du in der Zukunft tun? Ich meine jetzt nicht morgen oder übermorgen oder die Zeit, die wir jetzt während dieses Seminars betrachtet haben. Ich meine jetzt, was wirst du in der weiter entfernten Zukunft tun? Was wirst du so in 5 Millionen Jahren tun? Oder in 10 Millionen Jahren? Was machst du da? Schon geplant? Natürlich ist es schwierig, gerade über die Fragen der neuen Erde, was wir dort alles tun werden, darüber zu wissen, darüber nachzudenken. Das sind Grenzgebiete, über die wir nicht sehr viel wissen. Aber ich glaube, Gott hat uns schon einen kleinen Blick gezeigt in diese Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Warum? Damit wir schon eine Vorfreude im Herzen haben dürfen auf das, was kommt. Denn manchmal sagt man ja, die Vorfreude ist die beste Freude. Obwohl ich überzeugt bin, dass die Vorfreude auf die Ewigkeit sicherlich jetzt schon schön sein darf, aber die Ewigkeit selbst, die Herrlichkeit, wird so gewaltig werden, dass unsere kühnsten Vorstellungen und unsere schönsten Gefühle das niemals auch nur im Kleinsten erfassen können, was dann auf uns zukommt. Und trotzdem sagt Gott uns ein klein wenig davon, damit wir uns vorfreuen dürfen und sollen. Wenn wir jetzt über die Ewigkeit nachdenken, dann wollen wir nicht darüber spekulieren. Es gibt eine ganze Menge Leute, die fangen sich an zu spekulieren, das ist aber nicht gut. Da, wo die Bibel schweigt, sollen wir auch schweigen. Aber da, wo wir was haben an Informationen, daran dürfen wir uns freuen. Und das wollen wir heute tun. Wie sehr werden wir uns noch, wenn wir in der Zukunft leben, in der Ewigkeit leben, an das erinnern können, was wir jetzt tun, an die Geschehnisse auf dieser Erde, sondern an die Leiden, die wir hier erdulden müssen. Wir wollen mal 2 Bibeltexte lesen dazu. Einmal Römer 8, Vers 18. Römer 8, Vers 18. Und hier sagt Paulus uns, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das bedeutet, die Herrlichkeit, die auf uns zukommt, wird so groß sein, so gewaltig sein, dass alles, was wir hier erlebt haben, kein Vergleich mehr da ist. Es würde sich lohnen, selbst wenn wir es müssten, alles Leid der Welt, was es hier gibt, auf uns zu nehmen, um die Ewigkeit zu erleben. Weil die Ewigkeit, wenn wir da sind, wird das auf dieser Erde Geschehene gar nicht mehr wichtig sein, gar nicht mehr in Erinnerung sein, gar nicht mehr ins Gewicht fallen. Aber wir müssen das noch nicht mal tun, das ganze Leid der Welt auf uns zu nehmen. Wir können auch hier schon ein schönes und erfülltes Leben führen. Denn Jesus möchte uns hier schon ein Leben schenken, was in Frieden mit ihm ist, in Harmonie mit ihm. Und dann noch die Ewigkeit dazu. Und wenn wir uns vorstellen, was Jesus aufgegeben hat, welches Risiko er eingegangen ist, um für uns hier zu leben, um für uns zu sterben, dann muss das, was für uns als Belohnung da hinten rauskommt, so groß sein, so herrlich sein, dass es sich für ihn gelohnt hat, das zu tun. Und die Herrlichkeit muss so schön sein, dass, wenn du der einzige Mensch wärest, der gerettet worden wäre, wäre Jesus selbst für dich ganz allein auf die Welt gekommen, damit du einmal dort bei ihm sein darfst. Deswegen, es muss schon schön sein, was auf uns zukommt. Wir lesen einen zweiten Text aus Jesaja, Jesaja 65, Vers 17. Jesaja 65, Vers 17. Und hier sagt Gott uns, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Wie Gott das macht, weiß ich nicht. Aber ich denke, während der 1000 Jahre werden wir im Himmel die Dinge dieser Welt so gründlich aufarbeiten und verarbeiten, dass wir auf der neuen Erde, wenn sie da ist, des Vorigen nicht mehr gedenken. Es wäre auch nicht schön, wenn wir an all die Sünden, die wir hier gemacht haben, die Ewigkeit uns erinnern würden. Das wäre nicht sehr angenehm. Wir werden des Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. In Matthäus 24 vergleicht Jesus den kommenden Konflikt mit der Geburt eines Kindes. Er sagt so, wie bei der Geburt die Mutter vorher Wehen hat. Und die Wehen sind sehr schlimm und sehr schmerzhaft. Aber wenn das Kind da ist, dann sind die Schmerzen so schnell vergessen, dass man sich auf das Kind freut und an dem Kind freut. Und so wird es hier auch sein. Jesus vergleicht das mit der Geburt eines Kindes. Dass man sagen kann, wenn das Kind da ist, wenn Jesus da ist, wenn die Ewigkeit da ist, dann wird das so herrlich sein. Dann werden wir alles, was vorher geschehen ist, all die Trübsal, all die Leiden, die Versuchungen, all das wird dann im Hintergrund stehen. Die Konzentration auf das Ewige gibt uns jetzt schon, heute schon, den Sinn für die richtigen Prioritäten. Und diese Konzentration wird zum Schutzschild gegen Versuchungen. Und ich wünschte, dass jeder von uns eine tiefe Sehnsucht im Herzen hat zur neuen Erde. Je größer unsere Sehnsucht wird zur neuen Erde, desto mehr werden wir die Dinge dieser Welt mit anderen Augen sehen. Ein Sprichwort sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wenn du deinen Schatz auf dieser Erde hast, dein Haus, dein Auto, deine Familie oder was auch immer, das sind alles Dinge, an denen dürfen wir uns freuen, natürlich. Aber wenn da dein Schatz, dein erster Schatz ist, dann wird auch dein Herz dort sein. Und Gott sagt, Jesus sagt, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Das heißt, dass wenn unser größter Schatz ist, dass wir uns darauf konzentrieren, was Gott für uns vorbereitet hat, auf die Ewigkeit. Und wenn das in unserem Herzen ist, wenn wir daran denken, uns darauf freuen, wenn die Sehnsucht dazu in unserem Herzen ist, dann wird das unser Leben bestimmen. Das ist wie bei einer Verlobung. Wenn man verlobt ist, dann denkt man und sehnt sich nach der Hochzeit. Und das ganze Leben kreist darum. Und ich denke, wenn bei einem Christen die Sehnsucht fehlt, Jesus zu sehen, dann stimmt irgendwas nicht. Seine Beziehung zu Jesus. Denn wenn ich Jesus liebe, wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich mit ihm lebe, dann möchte ich ihn auch sehen. Möchte mit ihm vereinigt sein. Und ich weiß noch, in der Verlobungszeit, wo wir ein Jahr getrennt waren und als meine Frau in der Schweiz war und ich war in Darmstadt, da haben wir oftmals telefoniert. Und jeder Telefonanruf hat die Sehnsucht steigen lassen, sie wieder zu sehen. Und so ist es auch jetzt. Jeder Telefonanruf bei Gott, jedes Gebet, jede Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, wird unsere Sehnsucht verstärken, Jesus zu sehen. Ein Zitat aus Christus kommt bald, Seite 200 von Ellen White. Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen, damit wir uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Der große Lehrmeister gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird das Herz und Seele, ja sein ganzes Wesen prägen. Dadurch trennt er die zeitlichen und irdischen Dinge von den starken Gefühlen, die er bisher mit ihnen verbunden hat. Er setzt die zeitlichen Dinge vom ersten Platz auf einen niedrigeren, wo sie den höheren und ewigen Realitäten untergeordnet sind. Das ist wunderbar beschrieben. Wenn wir diesen Blick in die Ewigkeit tun dürfen, dann werden wir so davon innerlich begeistert und berührt, dass wir dann die zeitlichen Dinge dem unterordnen. Manchmal ist es ja so, dass wir bei manchen zeitlichen Dingen, die wir hier schon schön finden und die uns begeistern, dass wir damit starke Gefühle verbinden. Und diese starken Gefühle prägen uns. Und Gott möchte uns aber durch die ewigen Dinge prägen. Und dass wir diese zeitlichen Dinge auf einen niedrigeren Platz in unsere Prioritätenliste stellen. Wenn wir die ewige Wirklichkeit bewusster vor Augen halten, wird es uns zur Gewohnheit werden, über die Gegenwart Gottes nachzudenken. Das gibt uns Schutz vor dem Feind, der bei uns einzudringen sucht, schenkt uns Kraft und Gewissheit und hilft, Furcht zu überwinden. Wenn du also Furcht hast und deine Furcht überwinden möchtest, hier haben wir den Schlüssel. Denk viel über die ewige Wirklichkeit nach, über den Himmel. Das hilft, dass wir ein Schutzschild haben vor dem Feind, dass wir Kraft bekommen dadurch und unsere Furcht verschwindet. Es geht weiter im Zitat: Wenn wir die Atmosphäre des Himmels atmen, werden wir nicht gleichzeitig die Schlechtigkeit der Welt einatmen. Wir werden nicht im dunklen Keller bleiben, sondern hinauf in die oberen Räume steigen, wo jedes Fenster, das zum Himmel zeigt, geöffnet ist und die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit einlässt. Wunderbares Bild. Wenn die Sonne scheint, so wie heute, und du dich in deinem Haus im Keller verschanzt, dann hast du nicht viel von dem Sonnenschein. Und du hast Angst im dunklen Keller. Und es ist kalt dort. Wenn du aber hinaufsteigst in die oberen Räume und die Fenster öffnest im Himmel und die Sonne eindringt, dann dürfen wir uns an der wärmenden Strahlen der Sonne erfreuen. Und wir dürfen jetzt schon die Atmosphäre des Himmels atmen. Das klingt schön. Das dürfen wir jetzt schon erleben. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel. Wenn du essen gehst, dann kann es manchmal sein, dass du, wenn du das Restaurant betrittst, dass du einen kleinen Vorgeschmack bekommst, einen kleinen Aperitif, Kekse, irgendwas anderes, ja. Und das sollte schon bei dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen für das Essen, was dann kommt, das Festessen. Und so möchte Gott uns jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was kommt. Und übrigens, wisst ihr, was dieser Vorgeschmack auch ist? Wodurch Jesus einen Vorgeschmack uns gibt? Durch den Sabbat. Jeder Sabbat ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit. In Hebräer 4 lesen wir davon, dass die Ruhe des Sabbats und der Segen, der darauf liegt, und die Gemeinschaft, die wir erleben dürfen, dass wir daran schon ein klein wenig schnuppern dürfen von der Luft des Himmels. Wie wird es sein? Ich möchte mit euch heute drei Dinge anschauen von der neuen Erde. Wir könnten uns darüber viel unterhalten, aber drei Dinge sollt ihr mitnehmen, die euch so im Kopf bleiben sollten. Erstens, der Himmel, besser gesagt die neue Erde, ist ein realer Ort. Oftmals werden die Himmelsbewohner in körperlosen Geistern dargestellt, die irgendwo auf Wolken umherschweben und Harfe spielen. Aber wie die Harfe spielen sollen, ohne Körper, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, manche dieser eigenartigen Vorstellungen sind von menschlichen Gehirnen ausgedacht. Das ist vollkommen falsch. Was sagt die Bibel? Johannes 14. Johannes 14, Vers 2 und 3. Und Jesus verspricht hier uns, dass er selber wiederkommen wird. Er sagt, Johannes 14, Vers 2 und 3, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Der Himmel ist ein realer Ort. Und auch die neue Erde, die Gott nach den 1000 Jahren schafft, ist ein realer Ort. Gott wird sie neu schaffen. Und es wird begeisternd sein, wenn wir denn dabei sein dürfen, wie Gott die Erde neu schafft. Bei der ersten Schöpfung war keiner dabei, keiner gesehen. Wir haben nur das Ergebnis gesehen, Adam und Eva, was rausgekommen ist. Aber jetzt werden wir selber erkennen und sehen, wenn Gott schafft. Gott sagt, und es ist da. Es ist gewaltig sein, Gott zuzugucken beim Schaffen der neuen Erde. Und auf dieser neuen Erde wird Gott für uns Wohnungen einrichten. Jesus sagt, dass er jetzt schon für uns die Wohnungen vorbereitet. Was für Wohnungen bereitet er für uns vor? Wir wissen in der Offenbarung, dass diese Stadt, diese Wohnungen, die er für uns vorbereitet, dass die das neue Jerusalem heißen. Dass er für uns dieses neue Jerusalem vorbereitet, damit wir in diese Stadt einziehen dürfen. In Offenbarung 21 heißt es denn, Vers 2 und 3, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Hier haben wir übrigens auch das Bild der Hochzeit wieder. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Hier haben wir interessante Aussagen. Es wird eine echte Stadt sein, die aus dem Himmel herabkommt, auf diese neue Erde. Und dann steht hier, Gott wird selbst unter uns wohnen. Er wird seine Hütte, seinen Thronsitz auf dieser neuen Erde aufrichten. Gott wird umziehen. Er hat jetzt seinen Thron im Himmel. Wo das ist, wissen wir nicht. Aber es ist ein Platz irgendwo, wo Gott sichtbar sich dem Engeln, den Wesen zeigt, wo sie ihn anbeten, wo sie zu ihm kommen. Übrigens, sie haben in der Bibel drei Himmel beschrieben. Der erste Himmel, das ist unsere Lufthülle, unsere Atmosphäre. Der zweite Himmel ist der Sternenhimmel, das Universum. Der dritte Himmel ist dort, wo Gott wohnt, Gottes Thronsitz. Und dann wird Gott seinen Thronsitz, diesen Himmel, verlegen auf diese Erde. Und er wird von dieser neuen Erde aus das ganze Universum regieren. Dort im Himmel, dort ist das himmlische Heiligtum und dort im Allerheiligsten tut er seinen Dienst für uns als Hohepriester, ganz genau. Und dann wird aber auf der neuen Erde kein Heiligtum mehr notwendig sein. Weil das Heiligtum war von Gott eingerichtet worden, um den Erlösungsplan durchzuführen. Um den Menschen wieder mit Gott in Kontakt zu bringen. Ja? Gott sagt zu Mose, sie soll ein Heiligtum machen, damit ich unter ihnen wohne. Das heißt, dass Gottes Gegenwart sichtbar sein konnte. Und dass auch hier die Versöhnung stattfinden konnte zwischen Mensch und Gott, dass die Menschen mit Gott wieder Gemeinschaft haben können. Und jetzt ist die Sünde überwunden. Gott ist selbst da. Er ist sichtbar. Wir können mit ihm leben. Und es ist kein Heiligtum mehr notwendig als Brücke zwischen uns und Gott. Und deswegen wird Gott dann seinen Thron auf diese Erde verlegen und es wird kein Tempel, kein Heiligtum mehr notwendig sein. Das ist eine gute Frage. Ich wiederhole sie kurz nochmal die Frage. Die Frage war, wird die alte Erde vollkommen vernichtet und verschwindet und Gott schafft aus dem Nichts eine neue Erde? Oder wird es ein reiniges Feuer geben und Gott schafft aus der alten Erde eine neue Erde? Das ist eine gute Frage. Darüber haben sich schon viele Gelehrte den Kopf zerbrochen. Ich habe in der Bibel und auch bei Schwester Weid keine Antwort darauf gefunden. Und ich denke auch, dass es im Endeffekt auch nicht wichtig ist. Das Entscheidende ist das Ergebnis, was hinten rauskommt. Nämlich, dass die neue Erde da ist. Ob Gott das Material der Alten dazu benutzt oder ob er aus dem Nichts was macht, ist für Gott kein Problem. Gott ist allmächtig, er kann alles. Und von daher ist die Frage, aus welchem Material Gott das macht oder ob er die Alte benutzt, ist im Endeffekt nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Gott eine neue Erde schafft, dass auf dieser neuen Erde ist keine Sünde, kein Satan, kein Leid und kein Tod mehr geben wird. Das ist das Entscheidende. Und auf dieser neuen Erde, die wirklich ein realer Ort ist, die Gott wieder für uns schafft, damit alles vollkommen ist, werden wir in richtigen Häusern wohnen. Wir werden mit Jesus zusammen leben. Gott selbst wird bei uns wohnen. Und es heißt sogar in Offenbarung 3, wir werden sogar mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Wie das genau geht, weiß ich auch nicht. Es muss ein großer Thron sein, wo wir dann alle mit drauf sitzen können. Auf jeden Fall diejenigen, die hier am Ende zur Zeit der Laodicea-Gemeinde sind, die in der Endzeit noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Das bedeutet einfach, dass wir mit Christus regieren werden sogar. Auf seinem Thron sitzen. Das Universum. Und ich frage mich, warum wird Gott seinen Thron gerade auf diese Erde verlegen? Denn unsere Erde ist ja der einzige schwarze Punkt im Universum. Es gibt noch andere Welten, die nicht gefallen sind, wo auch Wesen leben, die Gott loben und preisen und die nicht so böse sind und waren wie wir. Genau, richtig, das verlorene Schaf. Der gute Hirte geht und Jesus ist für uns Menschen gestorben und nicht für die anderen Welten. Und deswegen ist die Liebe und die Beziehung von Jesus zu uns Menschen besonders eng und innig, weil wir aus der Sünde rausgerissen wurden. Wir erleben selbst genau immer, wie stark die Sünde ist. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass die Sünde uns Menschen festhält, gefangen hält. Und dass wir selbst in der Sünde verloren sind. Keine Chance haben gegen die Sünde zu überwinden, aus eigener Kraft. Und wenn wir dann erlebt haben, wie Gott uns herausgerissen hat, aus dem Sumpf der Sünde, dass er uns erlöst hat, für uns gestorben ist, ist unsere Liebe zu Gott, unsere Dankbarkeit zu Gott, unendlich groß. Und Jesus ist Mensch geworden. Und seinen menschlichen Körper wird er die Ewigkeit hindurch behalten. Er wird ewig mit uns Menschen verbunden sein. Er ist nicht ein Wesen eines anderen Planeten geworden, er ist Mensch geworden. Deswegen wird die Beziehung von Gott und uns Menschen besonders eng und innig sein. Und ich denke auch, dass eigentlich auch wir Menschen, die wir jetzt noch dieser schwarze Schaf im Universum sind, dass wir auch die Garantie sein werden, dass die Sünde nie wieder aufkommen wird. Warum? Sollte irgendwann die Gefahr bestehen, dass es wieder aufkommt, können wir immer sagen, wir haben es selbst erlebt. Wir haben die Sünde am eigenen Leib erfahren und wir können euch bezeugen, es lohnt sich nicht. Die Sünde führt in den Abgrund. Sie führt ins Verderben, ins Chaos. Denn Gott konnte am Anfang ja die Sünde nicht gleich beseitigen, weil die Folge der Sünde gar nicht sichtbar war. Satan hatte angefangen, seine Gedanken vorzubringen, aber keiner wusste, was das nach sich zieht. Und jetzt ist die Sünde ausgereift. Und dass wir die Sünde am eigenen Leib erlebt haben, ist die Garantie dafür, dass wir sagen können, wir haben es erlebt und es lohnt sich nicht, gegen Gott aufzukommen oder sich gegen Gott zu wenden, zu sündigen. Ja, genau, richtig. Das heißt, seine Nägelmale, die werden sicherlich, Ellen White schreibt es, in der Ewigkeit bleiben, dass als Erinnerungszeichen für seinen Tod. Ich denke, die Einzelheiten unserer eigenen Sünde werden wir sicherlich, glaube ich, nicht mehr in dem Sinne dann denken, aber dass die Sünde da war, dass wir drinstecken und dass Jesus für uns gestorben ist, das wird sicherlich in der Erinnerung bleiben. Danke für den Hinweis, das ist ganz wichtig, ja. Und zwar, die freie Entscheidung ist in Gottes Universum das die höchste Grundsatz. Weil Gott Liebe ist, gibt er allen seinen Wesen immer die freie Entscheidung. Denn man kann niemals andere zwingen, mich zu lieben. Liebe ist immer nur freiwillig. Und von daher hat damals Satan, Luzifer, diese Freiheit ausgenutzt und hat sich gegen Gott gestellt. Aber im Endeffekt hast du vollkommen recht, diese Freiheit wird auch auf der neuen Erde wieder sein. Auch alle Wesen werden die Freiheit haben. Aber weil alle erkennen, wohin es führt, wenn man sich gegen Gott stellt, dass eine Trennung von Gott Tod bedeutet und Chaos und Verderbnis, werden alle sich die Ewigkeit hindurch in ihrer Freiheit dafür entscheiden und damit leben, mit Gott zu leben. Ja, und niemand wird sich mehr dagegen wenden. Ja, weil alle das erlebt haben, weil alle dabei waren und gesagt haben, und die anderen haben auch zugeschaut. Sie sind ja sozusagen, wir sind ein Schauplatz, ein Schauspiel der ganzen anderen Welten, dass sie miterleben, was auf dieser Welt passiert. Und dass man sagen kann, es lohnt sich nicht. Ja, es ist furchtbar, sich von Gott abzuwenden. Es ist so, als ob man geimpft ist dagegen. Ja? Und die Sünde wird nie wieder aufkommen. Wir werden mit Christus auf seinem Thron sitzen. Wir werden mit Christus regieren auf der neuen Erde. Wenn wir uns mal den Vergleich anschauen, wenn wir uns mal Merkmale anschauen würden, Kennzeichen der alten Erde und der neuen Erde. Wie würdet ihr einige Kennzeichen dieser alten Erde beschreiben? Vergänglich, richtig? Wolltest du auch sagen? Was noch? Voller Leid? Ja, was noch? Von Sünde, natürlich, genau. Voll von Sünde. Oh, es gibt so viel, was man sagen kann. Angefangen von Kriegen, Tod, Krankheit, ja, Umweltzerstörung. Aber trotzdem auch noch ein bisschen Schönheit ist auch dabei, ja? Und die neue Erde? Ewig. Sündlos. Ja, was noch? Vollkommen, genau. Harmonie wird sein. Ja. Das Leben wird da sein, das echte Leben. Herrlichkeit, Vollkommenheit. Es wird, denke ich, so groß werden. Ich denke, wir werden auch leben und uns in höheren Dimensionen leben. Ja? Jetzt leben die Engel ja auch schon in höheren Dimensionen. Sie können uns sehen, aber wir können sie nicht sehen. Ja? Und Ellen White hat einmal einen kleinen Blick tun dürfen in diese Ewigkeit. Und sie beschreibt das. Es heißt hier in frühe Schriften, Seite 16 und 17, ich sah auch ein anderes Feld mit allen Arten von Blumen. Und als ich sie pflückte, rief ich aus, sie werden nicht mehr verwelken. Wieder sah ich ein Feld mit hohem Gras, herrlich anzusehen. Es war von frischem Grün, und als es stolz zur Ehre des Königs Jesus wogte, hatte es einen Schimmer wie Silber und Gold. Dann betraten wir ein Feld, wo alle Arten von Tieren waren, der Löwe, das Lamm, der Leopard, der Wolf, alle lebten vollkommen friedlich zusammen. Wir gingen mitten unter ihnen, und sie folgten uns friedlich nach. Nun gingen wir in einen Wald, nicht wie die dunklen Wälder, die wir hier haben, nein, sondern ganz hell und alles voller Glanz. Der Berg Zion lag jetzt gerade vor uns und auf dem Berge war ein herrlicher Tempel. Um ihn herum waren 7 andere Berge, auf denen Rosen und Lilien wuchsen. Und ich sah die Kleinen emporklimmen oder, wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen pflückten. Es ist interessant, wenn man beschreibt, wenn man sieht, als Ellen White einen kleinen Blick in diese Welt tun durfte. Ja, und sie schreibt noch weiter, ich kann die herrlichen Dinge, die ich dort sah, nicht beschreiben. Oh, könnte ich doch in der Sprache Kanaans reden, ich könnte dann ein wenig von der Herrlichkeit der besseren Welt erzählen. Und als sie wieder zurück musste auf diese Erde, diese alte Erde, da erschien ihr alles so dunkel und so trostlos und sie musste weinen. Sie wäre am liebsten gleich da geblieben. Und Gott hat ihr gesagt, wenn du treu bist, dann wirst du auch einmal da sein dürfen. Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, mit den Flügeln, mit dem Fliegen wird es so sein, also ich stelle mir das so vor, wir leben ja jetzt hier in 3 Dimensionen, in 3 räumlichen Dimensionen. Und die Engel leben ja jetzt in der 4. räumlichen Dimension. Das heißt, sie können da sein, sie können uns sehen, sie können uns erscheinen, sie können auch wieder verschwinden, aber wir können sie nicht sehen. Auch die anderen Welten können uns sehen. Die leben auch in der Mitte, mindestens in der 4. räumlichen Dimension. Und die Engel müssen ja auch vom Thron Gottes hierher in einem Augenblick sein können. Stellt euch vor, Gott sagt einem Engel, pass mal auf den auf, ja, dass der da nicht im verunglückt. Dann muss der Engel im Moment hier sein. Der braucht nicht erst ein paar Jahre, bis er dann hier runterkommt. Deswegen in der 4. räumlichen Dimension ist das möglich, diese Distanzen zurückzulegen in einem Augenblick. Und so glaube ich auch, dass wir in dieser höheren Dimension leben werden, in der die Engel jetzt schon sind und deswegen auch in dem Sinne fliegen können. Ob mit oder ohne Flügel, wie das dann aussieht, werden wir dann sehen. Aber ich denke, wir werden ja auch zu anderen Planeten reisen können und damit also auch unseren dreidimensionalen räumlichen Raum überwinden können. In der 4. Dimension. Ja. Und das, allein diese 4. Dimension, diese Erfahrung, wird etwas sein, was für uns Horizonte öffnet, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Ja. In diese himmlische Welt Einblick zu haben. Ja. Ellen White durfte es schon. Natürlich, sie hat diese Welt versucht, in ihrem dreidimensionalen räumlichen Denken zu beschreiben. Und sie sagt, ich kann es nicht. Es ist unmöglich. Mir fehlen die Worte dafür. So herrlich war es. Auch der Johannes, denke ich, als er in der Offenbarung das schon gesehen hat, er versucht, das zu beschreiben von dieser Stadt. Wir lesen einmal Offenbarung 21 von dieser Stadt. Und wir merken in dieser Beschreibung, er sucht nach Worten und findet sie nicht, um das zu beschreiben, was eigentlich die Herrlichkeit ausmacht. Offenbarung 21, Vers 9 bis 22, 5. Und es kam zu mir einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen mit den letzten 7 Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen, die darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der 9. ein Topas, der 10. ein Chrysopras, der 11. ein Hyazinth, der 12. ein Amethyst. Und die 12 Tore waren aus 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier haben wir eine gewaltige Beschreibung dieser neuen Stadt Jerusalem. Und wir merken, wie er hier beschreibt, die Stadt ist aus Gold, aber doch nicht aus echtem Gold, wie wir es kennen. Es ist wie Glas. Habt ihr schon mal Gold gesehen, was wie durchscheinendes Glas aussieht? Das kennen wir nicht. Es war ein Material, was einfach von Gottes Welt, von Gottes Herrlichkeit da ist. Und diese Stadt ist sehr groß. Hier wird auch der Umfang genannt. Das heißt, die Seitenlänge dieser Stadt sind 2200 Kilometer. Nach Menschenmaß steht hier. Und jetzt steht hier, was wird denn der Umfang sein? Das wird denn mal 4 sein, 8800 Kilometer einmal herum. Das heißt, die Stadt wird sehr groß sein. Noch größer als Frankreich. Also ich denke, diese Stadt, wenn ich mir das vorstelle, wenn wir heute Städte kennen, dann sagen wir ja, na Städte, viel Beton, viel Krach, wenig Grün. Wir leben heute meistens lieber außerhalb der Städte, weil es da schöner ist. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste in einer Stadt wohnen, wo ich immer nur in der Ewigkeit das nächste Haus sehe und nur Beton sehe, würde ich sagen, ja, das würde mir nicht so sehr gefallen. Warum wird die als Stadt beschrieben? Ich stelle mir die Stadt nicht so vor wie unsere heutigen Städte. Denn die Städte kannte der Johannes ja gar nicht. Wie sahen die Städte denn damals aus? Damals waren die Städte das Zentrum des Lebens. Die, die außerhalb der Stadt wohnten, die wohnten in der Unsicherheit. Da kamen die Diebe und die Räuber und die Feinde und konnten sie ständig angreifen. In der Stadt war die Sicherheit, in der Stadt war das Leben, in der Stadt war die Gerichtsbarkeit, in der Stadt war eigentlich alles. Der Markt, alles lief in der Stadt ab. Und so ist auch die Stadt hier. Das Leben, die Sicherheit, das Leben mit Gott. Und ich stelle mir die Stadt eher vor wie einen großen Garten mit vielen Häusern da drin. Ich denke, dass diese Stadt Jerusalem irgendwie in Zusammenhang steht mit dem Garten Eden. Denn es ist interessant, der Garten Eden, der stand ja auf dieser Erde. Und als Adam und Eva gesündigt hatten, mussten sie raus aus dem Garten Eden. Aber der Garten Eden blieb auf der Erde. Und Gott hat ihn bewacht, dass sie nicht rein durften. Und was war dort im Garten Eden? Der Baum des Lebens. Und hier haben wir wieder den Baum des Lebens. Und wie lange war der Garten Eden auf der Erde? In der Bibel finden wir nichts darüber. Aber Ellen White schreibt, dass Gott diesen Garten Eden vor der Sintflut in den Himmel nahm. Und ich glaube, dass das neue Jerusalem, was wir hier beschrieben haben, diesen Garten Eden darstellt. Dass Gott für uns da Wohnungen baut in dem Garten Eden. Und dass das sozusagen eine Stadt ist, die eigentlich voll von Grün ist. Wir werden im Grünen wohnen. Ja. Heute sind Städte, haben Städte ein negatives Image. Damals waren Städte positiv. Ja, ich denke, wenn Johannes heute leben würde, dann würde er nicht sagen, ich sah die Stadt Jerusalem. Er würde sagen, ich sah vielleicht den Garten Jerusalem, ja, oder wie auch immer. Oder die Landschaft Jerusalem und ich sah die Häuser darin. Weil heute Städte negatives Image haben. Aber die Stadt ist wunderbar. Unglaublich. Das neue Jerusalem. Wie wird es hier beschrieben? Sie ist die Hauptstadt der neuen Erde. Und sie wird das Regierungszentrum des ganzen Universums sein. Von hier aus wird Gott das Universum regieren. Gott wird seinen Thron vom Himmel auf diese neue Erde verlegen. Und er wird von Neuen Jerusalem aus das Universum regieren. Warum ist die Stadt viereckig? Ich habe mich schon gefragt, wenn die Stadt genauso breit, wie lang, wie hoch ist, habt ihr schon mal eine Stadt gesehen, die ein paar tausend Kilometer hoch ist? Da bist du schon im Universum drin. Die Luftfülle reicht gar nicht so weit. 8000 Kilometer hoch. Aber ich denke, das ist wieder etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Hier haben wir wieder ein Bild, was in die vierte Dimension reinreicht. Denn die Stadt wird, denke ich, mindestens vierdimensional sein. Und der Johannes konnte sie nicht dreidimensional beschreiben. Dass hier Gottes Gegenwart ist. Das ist der erste Punkt. Der Himmel und die neue Erde sind ein realer Ort. Und der schönste Ort, den wir uns im Gedanken ausmalen können, den es für uns geben kann. Gott wird diese Stadt für uns so vorbereiten, dass er alle unsere Bedürfnisse bis aufs Äußerste befriedigt. Zweitens, wir werden reale Körper haben. Wir werden also nicht irgendwo als Seelenlose, als Seele mit körperlosen Wesen durch die Gegend schweben. Nein, das gibt es nicht. Wir haben echte, reale Körper. Bei Jesu Wiederkunft werden wir Körper bekommen, die vom Leben pulsieren. Körper, die unsterblich sind. Wie werden unsere Körper sein? Wir lesen einmal Philipper 3, Vers 21. Wir werden hier verwandelt werden, einen neuen Körper bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Philipper 3, Vers 21. Und es heißt hier, dass Christus unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wie wird unser Körper sein? Er wird gleich sein Jesu verherrlichten Leib. Wie war Jesu verherrlichter Leib? Wie war sein Leib, als er wieder auferstand aus dem Grab? Als er hier lebte, vor dem Tod, da war er ja Mensch wie du und ich. Er hat gelebt als Mensch, er hat gelitten als Mensch, er hat überwunden als Mensch. Wie war es aber nach der Auferstehung? Wie war sein Körper dort? Und zwar, wir können einige Merkmale seines Körpers anschauen. Und zwar, er behielt seine Identität. Die Jünger konnten ihn wiedererkennen. Sie wussten, er war es. Auch wir werden unsere Identität behalten. Wenn wir unsere Identität nicht behalten würden, dann könnte Gott gleich alle Menschen sterben lassen und neue Menschen schaffen, die er dann dort hinsetzt. Nein, wir werden wir bleiben. Du wirst du bleiben. Mit deinem Charakter, mit deinem Denken, mit deinem Wesen. Gott möchte dich, so wie er dich geschaffen hat, wie er dich gedacht hat, möchte er dich auf der neuen Erde haben. Er war aus Fleisch und Blut. Woran kann man das erkennen? Die Jünger konnten ihn anfassen. Ja? Er hat gegessen. Als sie glaubten, sie sehen einen Geist, hat er gesagt, habt ihr was zu essen da? Und er hat was gegessen. Und sie haben ihn angefasst. Sie haben seine Nägelmale angefasst, seine Seite angefasst. Und doch konnte er durch verschlossene Türen gehen. Ich denke, er hat einen Körper dieser vierten Dimension gehabt, der himmlischen Welt. So werden wir auch neue Körper haben. Wie werden wir bleiben? Wir werden Körper haben, die nicht mehr sterblich sind. Und alles wird vollkommen sein. Wir brauchen keine Brille mehr, keine Blomben mehr in den Zähnen, die Nase ist nicht mehr zu lang, die Ohren nicht mehr abstehend, die Augen haben die richtige Farbe. Alles wird perfekt sein. Jesaja 35, lesen wir einmal Vers 5 und 6. Jesaja Kapitel 35, Vers 5 und 6. Da steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Die Blinden können wieder sehen, die Tauben wieder hören, die Stummen wieder reden, die Lahmen wieder springen. Was wird es wunderbar sein, wenn jemand, der das ganze Leben blind war, Jesus kommt, er hat einen neuen Körper und die Augen werden ihm aufgetan. Das Erste, was er sieht, ist Jesus Christus, der in den Wolken mit Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Und der Taube, der nichts mehr hören konnte, er kann wieder hören. Das Erste, was er hört, wenn es Christus zu ihm sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, erbt das Reich. Die Stummen können wieder reden. Das Erste, was sie singen werden, ist ein Lob Gottes. Die Lahmen können wieder springen. Es gibt keine Krankheit mehr. keine Gebrechen mehr, keine Behinderungen mehr. Ich glaube, dass unsere Körper, die Gott uns dann schenkt, so schön sein werden und so kräftig. Wir werden niemals mehr müde werden. Wir werden ewig in der Kraft der jugendlichen Frische leben. Nicht mehr altern. Keine Wehwehchen mehr. Keine Schmerzen mehr. Unvorstellbar. Aber doch, es ist wahr. Es steht hier. Es ist so. Ein Leben ohne Schmerz. Es ist interessant, dass bei der Beschreibung, wie das sein wird, meistens das Wort ohne steht, was nicht sein wird, nämlich all das Negative. Kein Schmerz, kein Tod, kein Leid, keine Sünde. Aber es steht kaum da, wie es sein wird. Ich denke, weil die Beschreibung, wie das sein wird, die Schönheit, ist unbeschreibbar. Wir können uns nur vorstellen, wie schön es sein wird, wenn das Negative nicht mehr da ist. Aber, meine Lieben, wenn das Böse weg ist, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen gut sind. Sondern es wird dann noch gefüllt werden mit dem Guten. Und das wird unglaublich sein. Aber jetzt steht hier, in der Offenbarung 22, Vers 1 und 2 haben wir eben gelesen, dass wir dort Blätter haben vom Baum des Lebens und die dienen zur Heilung der Völker. Wieso brauchen wir eine Heilung im Himmel und auf der neuen Erde, wenn es dort keine Krankheit mehr gibt? Warum eine Heilung? Aber es ist Folgendes. Im Grundtext steht hier eigentlich das Wort Wiederherstellung. Wiederherstellen. Die Blätter der Lebensbäume dienen zur Wiederherstellung des Menschen. Und zwar, Heilung ist ja auch eine Wiederherstellung der Gesundheit nämlich. Aber ich denke, es geht hier um mehr als nur die Gesundheit wiederherzustellen. Es geht darum, dass der ganze Mensch wiederhergestellt wird, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat. Und wie war der Mensch vor dem Sündenfall? Vollkommen, groß, schön, stark. Ich habe eine kurze Beschreibung mal hier von Ellen White, wie sie das gesehen hat, wie die Menschen alle vor Gott kommen im großen Kampf. Da heißt es, alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Höhe und majestätischer Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn Gottes. An ihm wird ein auffallender Gegensatz zu den späteren Geschlechtern deutlich. In dieser einen Beziehung sieht man die tiefgehende Entartung des Menschengeschlechtes. Alle aber stehen auf in der Frische und Kraft ewiger Jugend. Am Anfang wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Nicht nur in Charakter, sondern auch in Gestalt und Aussehen. Die Sünde hat das göttliche Bild entstellt und nahezu verwischt. Aber Christus kam, um das, was verloren gegangen war, wiederherzustellen. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln und seinem verklärten Leibe ähnlich machen. Die sterbliche, vergängliche, anmutlose, einst mit Sünde befleckte Gestalt wird vollkommen, schön und unsterblich. Alle Fehler und Gebrechen bleiben im Grabe. Wieder zum Baum des Lebens in dem lange verlorenen Paradies zugelassen, werden die Erlösten zunehmen, bis sie zu der vollen Größe des Menschengeschlechtes und seiner ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen sind. Das ist interessant. Das heißt, Ellen White beschreibt, dass wir auferstehen werden aus den Gräbern mit der Größe, die wir hier schon gehabt haben. Aber der Adam viel größer war als wir. Wie groß war denn der Adam überhaupt? Richtig, zwischen 3,5 und 4 Metern. Wie kommst du darauf? Wo steht das, dass Adam so groß war? 3,5 bis 4 Meter. Und zwar, es gibt ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, Christus kommt bald. Als Adam aus der Hand seines Schöpfers hervorging, war er von stattlicher und harmonischer Gestalt. Er war mehr als doppelt so groß wie die heute lebenden Menschen. Wie groß sind wir heute? 1,70, 1,80, 1,90, war doppelt so groß. Ungefähr knapp 4 Meter. In der vorsintflutlichen Welt war alles anders. Die Menschen wurden ja auch viel älter. Sie wurden ja bis zu 1000 Jahre alt. Für uns heute undenkbar. Und die Tiere waren viel größer. Und die Pflanzen waren größer. Es war ein anderes Ökosystem, ein anderer Kreislauf. Ja, es gab noch keinen Regen. Es gab einen Wassergürtel um die Welt und so weiter. Aber die Menschen waren größer. Und es gibt noch auch einen biblischen Grund, wie man es ableiten kann. Wir müssen nicht nur die Aussagen Ellen White dazu heranziehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Adam und Eva die größten Menschen waren und alle anderen durch die Sünde degeneriert sind, müssen wir uns nur anschauen, wie groß waren denn die größten Menschen, die wir beschrieben haben in der Bibel. Und wir haben zwei Menschen, denen wir die Größe wissen, nämlich von Goliath. Wie groß war der Goliath, der riese Goliath? Genau, ungefähr so zwischen 3 Meter und 3,50 Meter ungefähr. Irgendwo in diesem Bereich war Goliath groß. Das steht direkt da, seine Größenangabe. Und wir haben auch die Größe vom König von Og. Das war ein Riese. Da steht auch die Größenangabe da. Wie groß war der? Die Größe steht nicht genau da. Es steht nur da, dass sein Sarg 4,20 Meter ungefähr groß war. Das heißt, also er muss erst ein bisschen kleiner gewesen sein. Mit anderen Worten, wenn die ungefähr 3,50 Meter waren, dann kann man auch davon ausgehen, Adam und Eva waren ein bisschen größer, also ungefähr um die 4 Meter. Das heißt, wenn wir denn auferstehen und denken, gucken wir zum Adam rauf und sagen, Adam, wie geht's dir denn da oben? Das würde schwierig sein, mit den Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben, zusammenzuleben, wenn wir alle so klein bleiben würden. Der könnte locker im zweiten Stock bei uns ins Haus reingucken. Ja. Das heißt, dass Gott uns wiederherstellen möchte zu der ursprünglichen Größe. Ganz genau. Denn als er den Jüngern erschienen war, da war er nicht einmal 4 Meter groß, sonst hätten die gesagt, was ist denn auf einmal los? Ja? Da war er natürlich zuerst auch in dieser Größe und er muss dann, richtig, denn wenn Jesus wiederkommt, haben wir eben gelesen, dann wird er ein bisschen größer sein als Adam. Das heißt, er muss auch dann größer gewachsen sein, das stimmt. Ja. Ja, das heißt, wenn wir davon ausgehen, Adam war ungefähr, nochmal, 3,5 bis 4 Meter groß und wenn man das jetzt hochrechnet, sein Gewicht, er war ja nicht so schmal wie wir und dann so hoch, er muss ja auch ein bisschen breiter gewesen sein. Wie schwer war der Adam? Und ich bin kein Experte, jemand hat mal ausgerechnet, es muss 1 Tonne gewesen sein. Ich glaube, es war eher ein bisschen weniger, vielleicht so 500 Kilo oder so. Ja, 1 Tonne ist vielleicht ein bisschen zu viel, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ja, ich denke auch so 400, 500 Kilo müsste ungefähr hinkommen, ja, wenn man das vom Verhältnis proportional sich hochrechnet. Und seine Geschwindigkeit, wenn er jetzt gelaufen ist, normal, muss ungefähr so 35 Stundenkilometer gewesen sein, seine normale Gehgeschwindigkeit. Und er hat auch einen größeren Kopf gehabt und ein größeres Gehirn. Und er muss auch intelligenter gewesen sein, viel intelligenter als wir heute. Man hat mal ausgerechnet, dass sein IQ ungefähr bei 1200 gelegen haben muss. Ja. Wir haben heute 100 vielleicht, der Durchschnitt 100, 120, 150, diese super Schlauen. Ja. Und der muss intelligent gewesen sein. Das heißt, der muss so intelligent gewesen sein, dass er besser war als jeder Computer, der heute ist. Schneller und besser. Ja. Ihr müsst euch ja vorstellen, der musste sich auch alle diese Tiernamen ausdenken und das auch gleich behalten. Ja. Der konnte nicht sagen, was habe ich nochmal gesagt gehabt. Ja. Habe ich wieder vergessen. Ja. Die waren damals wesentlich intelligenter als wir heute. Wir haben heute natürlich mehr Technik und wir können unsere fehlende Intelligenz durch Technik ausgleichen. Ja? Aber wir haben nicht, wie die Evolutionisten glauben, eine Entwicklung vom primitiven Menschen zu einem höher entwickelten Menschen. Nein, es ist andersrum. Adam und Eva waren die intelligentesten, die besten, die stärksten Menschen. Wir haben eine Degeneration durch die Sünde. Nee, auf jeden Fall werden wir dann auch wieder heranwachsen. Die Blätter des Baumes, der Bäume des Lebens, dienen dazu, dass wir wieder heranwachsen. Dass wir wieder hergestellt werden zur Größe, wie Gott uns gedacht hat. Und wir werden dann leben in der ewigen Kraft der morgendlichen Frische. Naja, keine Nacht mehr steht da. Mal so hinlegen ist auch ganz schlecht, gar nicht schlecht, dass man sich mal so ein bisschen ausruhen kann. Aber ich denke, ein Nickerchen mal kann man schon mal machen am Nachmittag vielleicht, ja, auch wenn wir nicht mehr schlafen müssen. Aber denn dieser Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, denke ich, der wird auch bleiben. Wir werden auch die Sabbatzeit noch dort feiern. Ja? Das heißt, wir werden noch in der Zeit leben. Wir haben noch einen Wochenrhythmus, dass wir also auch kreativ sind, durchaus auch arbeiten, aber auch ruhen werden. Uns erfreuen dürfen an den Dingen. Ja, es ist so, das werden wir gleich noch lesen, den Text, ja, auf den du hinweist. Es gibt auch einen Bibeltext darüber, dass es heißt, die 144.000 steht, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Ja, ich denke, es ist so, dass die Gläubigen der letzten Zeit, die trübselige Zeit durchleben, ja, diese 144.000, das sind ja die lebenden Gläubigen, die, wenn Jesus wiederkommt, die dann noch leben, dass die besonders eng mit Jesus sein werden. Ja, ob die jetzt die ganze Ewigkeit hindurch immer nur bei ihm sind, könnte ich mir schwierig vorstellen, weil es eine ganze Menge von Menschen sind und es wird ziemlich voll werden, wenn die immer mit ihm gehen. Aber ich denke, es wird Zeiten geben, bestimmte Zeiten, wo sie besonders mit ihm und bei ihm sind, ja, und da auch in der Beziehung zu ihm stehen. Ja, ja, genau. Ich denke, wie das nachher sein wird, auch diese, die Organisation, da muss es auch irgendwie organisiert sein, wie man da zusammenlebt, das, denke ich, wird schon so sein, dass es passt, dass es auch keinem irgendwo, keiner neidisch ist oder keiner irgendwo denkt, das ist ja nicht gut. Es wird für jeden optimal sein. Ja, ist eine gute Frage. Und zwar, ich habe ein ganzes Thema darüber. Wenn es ihn also interessiert, der kann gerne meine CD sich holen und da das Thema nachlesen. Es sind diejenigen Gläubigen, die dann leben, wenn Jesus wiederkommt. Und zwar, ich bin überzeugt, dass die Zahl symbolisch ist. Ja, die Vollzahl der Gläubigen meint. Ja? Und es ist auch interessant, es gibt da auch noch, noch einen Gedankengang. Es gibt ja auch eine Vorauferstehung noch, vor dieser Wiederkunft, wo einige Gläubige auferstehen werden und auch einige auferstehen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und ich denke, dass dort auch noch einige auferstehen werden, die auch mit zu dieser Gruppe dazugehören. Aber das habe ich in diesem Abend, in diesem Thema damit beschrieben. Wen es interessiert, kann sich da gerne das Thema holen und das mal nachlesen. Das sind also ganz interessante Zusammenhänge, die dann immer noch sichtbar sind von dieser Schar dieser Menschen. Ja, es gibt 4 Bibeltexte, die das beschreiben. Wen es interessiert, ich kann euch die mal nennen, könnt ihr euch aufschreiben, zu Hause nachlesen. Das sind die 4 Bibeltexte. Das ist der Text in Daniel 12, Vers 2. Ja, Daniel 12, Vers 2. Der zweite Text ist in Matthäus 26, Vers 63 und 64. Der dritte Text ist in Markus 14, Vers 62. Und der vierte Text ist in Offenbarung 1, Vers 7. Und diese 4 Texte, wenn man die kombiniert zusammen, dann kann man diese Vorauferstehung daraus ableiten. Und es steht auch geschrieben im großen Kampf und auch im Erfahrung und Gesichte. Da haben wir es auch nochmal erwähnt und auch geschrieben. Ja, geschrieben. Gut, aber wieder zurück zur neuen Erde. Also wir werden reale Körper haben und wir werden heranwachsen zur Größe wieder, wie Gott uns gedacht hat. Das haben wir also den ersten Punkt. Die neue Erde ist ein realer Ort. Zweitens, wir werden reale Körper haben. Und drittens, wir werden reale Tätigkeiten ausführen. Wie die genau sein werden und wer da genau was macht, kann durchaus sein, dass manche eine andere Funktion noch haben, wie du auch eben beschrieben hast, ja, die Märtyrer, die 144.000. Aber ich beschreibe jetzt mal generell, was die Gläubigen auf der neuen Erde machen werden. Und zwar, wir werden dort eine unbegrenzte Kreativität haben. Stellt euch vor, Gott hat uns ja geschaffen mit unserem Gehirn. Und wir wissen, dass wir von unserem Gehirn nur 3-5% ausnutzen können. Der Rest ist irgendwo da untätig, ja, unnutz. Unnutz vielleicht nicht ganz, aber untätig im Kopf. Ja. Und allein wenn wir unsere eigenen Kapazitäten voll ausnutzen könnten, 100%, könnten wir Dinge erforschen und kreativ sein, und ja, was unglaublich ist. Wenn wir dann aber noch auf den neuen Körper haben und danach größer sind und noch mehr Gehirnmasse haben und noch mehr, also es ist etwas wirklich, wo wir die ganze Ewigkeit hindurch niemals uns langweilig wird, weil wir sagen, jetzt weiß ich alles, jetzt habe ich alles, jetzt brauche ich nichts mehr. Wir werden immer die Ewigkeit hindurch weiter forschen können, immer Neues erkennen. Ich glaube, dass die heutige Wissenschaft gegenüber dem, was wir dann erkennen werden, nicht mal ein Millimeter von dem weiß, was wir dann erforschen werden, von den Erkenntnissen, die wir dann bekommen werden. Und dass wir auch unsere Kreativität ausnutzen können. Denn Gott hat uns geschaffen, ihm ähnlich, dass wir auch etwas schaffen können, kreativ sein können, was vorher nicht da war. Und die wird nicht auf einmal aufhören. Wir werden da auch neue Dinge machen. Wie die sein werden, weiß ich nicht. Aber wir werden auch künstlerisch, musisch tätig sein. Ja. Natürlich, deswegen, der Mensch ist jetzt schon kreativ. Das heißt, der Mensch kann jetzt Dinge erfinden, die es vorher nicht gab. Ja, er kann Dinge, diese Erde nehmen und zusammensetzen, irgendwas bauen und machen, was es nicht gab vorher. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Die Kreativität auf dieser Erde hat meistens auch seine negativen Seiten, gerade in der Frage der Technik. Ja? Wenn man sich anschaut, was da die ganze Industrie und die ganzen Autos und was es alles gibt, die haben alle ihre großen negativen Seiten. Aber ich bin überzeugt, die Kreativität der neuen Erde wird nichts Negatives mehr haben. Die wird nur in eine Richtung gehen, die positiv ist. Ja? Und es gibt ja viele Bereiche, zum Beispiel auch angefangen die Bereiche der Kunst, der Musik, was ich alles Mögliche, wo wir auch kreativ sein können, ja. Oder auch der Gestaltung in irgendetwas. Ne? Wir lesen einmal Jesaja. Jesaja 65, Vers 21 und 22. Jesaja 65, Vers 21 und 22. Und zwar gerade in Vers 17 hatten wir vorher schon gelesen, dass Gott hier beschreibt, dass er den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Es geht also hier um die neue Erde. Und er sagt in Vers 21 und 22, sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Nun, ich denke, hier wird beschrieben, dass wir auch aktiv sein werden. Wir werden nicht nur wie im Schlaraffenland unter den Bäumen liegen und die Früchte in den Mund wachsen lassen, sondern wir werden aktiv sein. Der Mensch ist dazu geschaffen, aktiv zu sein. Momentan ist es so, dass die Arbeit, die wir machen, auch eine Belastung ist. Sie ist zwar auch ein Segen für uns, aber ist immer noch ein Segen, aber auch eine Belastung. Denn als der Sündenfall war, hat Gott gesagt, dass die Arbeit belastend sein soll. Und schweiße seines Angesichts, sollst du dein Brot essen. Das heißt also, erst beim Sündenfall kam dieser belastende Faktor der Arbeit dazu. Und dann werden wir nachher arbeiten ohne diesen negativen Beigeschmack, der bei dem Sündenfall gekommen ist. Ja? Und hier steht, wir werden Häuser bauen. Warum werden wir die selber bauen, die Häuser, und daran wohnen? Haben wir nicht schon Häuser im Neuen Jerusalem? Genau, richtig. Jeder hat einen eigenen Geschmack und jeder macht sein Häuschen dann so, wie er das gerne möchte. Ja? Es wird also kein 0815, ja, Hochhaus sein, wo jeder seine Wohnung bezieht, ja, sondern jeder wird sein Häuslein machen. Und ich weiß nicht genau, wie ich denn meinen Geschmack, wenn mein Geschmack so bleiben wird, wie es jetzt ist, dann werde ich mir sein Häuslein machen, so ein bisschen auf dem Hügel und so eine Wiese davor, ein kleiner See da unten vielleicht, eine große Terrasse da vor dem Haus. Wie ist Familien? Gucken wir uns gleich an, wie das mit den Familien ist. Auf jeden Fall, ich brauche kein Schlafzimmer mehr in dem Haus, denn es wird ja keine Nacht mehr geben, wo wir nicht mehr schlafen müssen. Ich werde eine umso größere Terrasse machen und werde ich euch alle einladen, dass ihr mich alle mal besuchen kommt und dass wir uns zusammen freuen dürfen. Und ich denke, noch in den 1000 Jahren, wenn wir denn da zusammen sein werden, dann werden wir uns hinsetzen und werden dann sagen, wisst ihr noch, wo wir damals auf der alten Erde zusammen saßen in Nürnberg am 1. Juni 2003? Wir haben uns Gedanken gemacht über die Ewigkeit und jetzt sind wir da. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Es wird, Familien kommen wir gleich drauf, ja, noch ganz kurz einen anderen Text, Offenbarung 14, Vers 4. Offenbarung 14, Vers 4. Dort heißt es von den 144.000, dieser Text, Offenbarung 14, Vers 4, diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das heißt, hier steht, sie folgen dem Lamm nach. Wir haben also einige Dinge hier. Erstens, wir werden Häuser bauen und darin wohnen. Wir werden Weinberge pflanzen und die Früchte genießen. Übrigens, wir haben eben gelesen gehabt, wollte ich noch sagen, dass wir selbst das genießen dürfen, was wir selbst angebaut haben. Warum ist das wichtig? Warum wird das hier betont? In der heutigen Zeit ist es oft so, dass wir, wenn wir arbeiten, zum Produkt unserer Arbeit kaum eine Beziehung haben. Wenn du bei Audi am Fließband stehst, dann produzierst du jeden Tag irgendwelche Autos für andere Leute. Kriegst zwar dein Geld dafür, aber du hast nur zum Geld eine Beziehung, weil das dann dein Geld ist, die Autos nicht mehr. Hier heißt es, dass wir, was wir selbst produzieren, was wir selbst auch mit unserem Händewerk tun, werden wir auch eine Beziehung zu haben, werden wir auch selbst genießen können, Schöpferfreude haben. Ja. Wie schön ist auch der eigene Garten, wenn man da ein paar Samen sät und dann kommen auf einmal Kresse daraus und dann kann man die essen, ja, das ist doch wunderbar. Das können wir einmal nachlesen. Lesen wir gleich den Text mit dem Sabbat, ja, von Neuen Erde. Noch ganz kurz hier zu Ende zu bringen, den Gedanken. Und wir werden mit Jesus auf Reisen gehen. Wir werden dem Lamm folgen. Ja. Mit Jesus auf Reisen gehen. Ja. Und dann wird er uns erklären, hier wohnen die Menschen und hier wohnen die Bewohner, ja, und das machen die hier und die habe ich da geschaffen. Und ja, und die haben euch da zugeschaut, ja. Und ja, das muss schon gewaltig sein, das Universum kennenzulernen mit Jesus. Ja. Er wird der beste Reiseführer sein, den es je gegeben hat. Ja, wie ist das mit dem Sabbaten? Das steht in Jesaja 66, Jesaja 66, Vers 23. Jesaja Kapitel 66, Vers 23. Und dort steht, und alles Fleisch wird einen neuen Mond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das heißt, wir werden hier auch auf der neuen Erde Sabbat für Sabbat kommen, Gottesdienst halten, Gott anbeten. Ja, es kann durchaus sein, wie das sein wird, weiß ich nicht. Es kann durchaus sein, dass wir da, wo wir sind, Sabbat feiern, Gott anbeten. Und diese Neumonde, warum stehen hier die Neumonde? Neumonde waren im Alten Testament bestimmte Feiertage, die an bestimmte Dinge erinnert haben. Ich kann mir vorstellen, Jesus hat ja immer bei bestimmten Ereignissen, bei Wendepunkten der Geschichte, alte Feiertage abgeschafft und neue Feiertage eingeführt. Zum Beispiel haben wir ja bei Jesu Tod, dass damit die ganzen jüdischen Feiertage aufhörten. Passa und Yom Kippur und das hörte alles auf. Aber er hat neue eingeführt, nämlich zum Beispiel die Taufe und das Abendmahl. Ja, als Abendmahl als Rückblick auf Jesu Tod und auch als Freude schon auf die neue Erde. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Jesus wiederkommt, er dann wieder die alten Feste abschaffen wird, nämlich Taufe brauchen wir nicht mehr. Abendmahl werden wir dann mit ihm zusammen feiern, das erste Abendmahl, wenn er wiederkommt. Und da, glaube ich, wird er neue Feste einführen. Nämlich, ich kann mir vorstellen, dass er ein Fest einführen wird, als Gedenken an seine Wiederkunft. Da werden wir das Wiederkunftsfest feiern. Ja, dass wir sagen, jedes Jahr freuen wir uns, da ist er wiedergekommen, feiern wir. Also diese Neumonde sind, denke ich, Gedenktage an Ereignisse, die Gott... Und ich denke auch ein Gedenktag an die neue Schöpfung vielleicht. Ja, wenn Gott die neue Schöpfung macht, dass wir dann das feiern werden auf der neuen Erde, den Jahrestag der Schöpfung immer. Ja, also, oder wie auch immer. Das sind jetzt irgendwelche Feiertage, die Gott denn hier, die Neumonde, die wir feiern werden dann. Ja, jetzt ist die Frage nach den Familien. Das ist eine gute Frage, das ist eine schwere Frage. Und wir können die Frage nicht ganz beantworten. Es gibt einen Punkt, wo die Sadduzäer Jesus gefragt haben. Und zwar, sie wollten ihm eine Falle stellen, wo sie gesagt haben, was ist jetzt, wenn es eine Auferstehung gibt? Und er hat einen Mann, 7 Frauen gehabt, nacheinander natürlich, alles in Ordnung, durchaus nicht verkehrt ist, alle waren gläubig und jetzt stehen sie alle auf. Wem gehört jetzt? Ja, welche Frau hat der Mann jetzt? Welche von den 7? Ja. Und sie wollten Jesus eine Falle stellen damit, weil sie nicht glaubten, es gibt eine Auferstehung. Sie wollten die Auferstehung damit verneinen. Und Jesus sagt, sie werden sein wie die Engel. Ich bin überzeugt, dass dieser Ausspruch Jesu, sie werden sein wie die Engel, sich bezieht auf die Fortpflanzung. Denn es ist so, ein Gedanke dazu. Als Gott Adam und Eva schuf, hat er zu ihnen ja gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das hat er zu ihnen gesagt, bevor der Sündenfall war. Stellt euch vor, sie hätten nicht gesündigt. Und sie waren fruchtbar, hatten sich vermehrt und sie wären dann nicht gestorben, weil sie ja ewig gelebt hätten. Und sie hätten Kinder gezeugt und die hätten auch wieder Kinder gezeugt und die auch wieder Kinder und die auch wieder Kinder und irgendwann wäre die Erde voll gewesen. Was wäre dann? Hätte Gott dann gesagt, oh, die Erde ist voll, ich muss eine neue Erde schaffen, damit die Menschen danach weiterleben können. Er hätte eine zweite Erde schaffen müssen, eine dritte, eine fünfte, eine zehnte, eine hundertste. Und irgendwann wäre das ganze Universum überfüllt geworden, nur von den Menschen, oder? Nein. Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das heißt, der Auftrag, ihre Fähigkeit, fruchtbar zu sein, sich zu mehren, war nur, um die Erde zu füllen. Und wenn die Erde voll gewesen wäre, dann wäre die Fruchtbarkeit damit zu Ende gewesen. Ja? Und ich glaube, das ist genau der Zustand, den wir haben werden auf der neuen Erde. Die Erde wird gefüllt sein, werden keine Kinder mehr zeugen. Aber ich bin überzeugt, dass das, was Gott im Paradies uns geschenkt hat, immer noch sein wird. Nämlich der Sabbat und die Ehe. Gott hat den Menschen geschaffen. Und es gehört zu unserer Identität dazu, dass wir Mann und Frau sind. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und durch die Ergänzung von Mann und Frau ist der Mensch erst eine Einheit. Und ich bin überzeugt, dass diese Ehe auch auf der neuen Erde noch sein wird. Nicht mehr in der Form, wie sie jetzt ist, nicht mehr mit Fortpflanzung, aber ich glaube, Mann und Frau sind ja auch in ihrem Wesen unterschiedlich. Nicht nur in ihrem äußeren Erscheinungsbild, auch von ihrem Wesen her. Und dass diese Ergänzung von Mann und Frau, die ja auch ihr Wesen, ihre Identität, ihren Charakter ausmachen, bleiben werden. Ja? Und von daher auch die Ergänzung passen wird. Das ist eine gute Frage, richtig. Ich denke, das Heiraten, so wie es hier auf dieser Erde war, Das Heiraten im Sinne von Familie gründen und Fortpflanzung, ich denke, diese Art wird es nicht mehr geben. Ich glaube, das wird eine neue Form sein, in dem Sinne, dass man, ja, dass Gott, ich glaube durchaus, dass Gott auf der neuen Erde im Endeffekt jeder einen hat, mit dem er dort zusammenleben kann. Ja. Diese Frage nach der Heirat war ja auch dort, ja, die Sadduzäer ihm gestellt haben. Und Jesus sagt, es wird weder Freien noch Freien sein, noch gefreit werden. Ja, richtig. Ich denke, damit bezieht er sich auf das, was auf dieser Erde das Entscheidende war, nämlich die Familie zu gründen, um sich fortzupflanzen, um wieder den Fortlauf der Menschheitsgeschichte weiterzubilden. Ja. Wie Gott das lösen wird, weiß ich nicht. Ich denke, das ist schwierig. Eine Lösung schaffen, wo jeder zufrieden ist am Ende. Ja. Und ich glaube, am Ende wird niemand übrig bleiben, der sagt, huch, ich habe keinen mehr. Ja. Und zwar ist es folgendes, gut, dass du es ansprichst, das wollte ich eigentlich noch erwähnt haben, aber es ist folgendes, ich denke, Jesaja 65, können wir nicht alle Einzelheiten, die hier stehen, auf die neue Erde übertragen? Aus folgendem Grund, denn wir haben ja auch die Aussage in Vers 20, wer 100 Jahre alt stirbt, gilt als Knabe. Ja, und da wird niemand mehr sterben auf der neuen Erde. Und zwar ist es so, Jesaja 65 war eigentlich eine Verheißung, die Gott wahrmachen wollte durch das Volk Israel, wenn sie Jesus angenommen hätten als Messias. Und einige dieser Dinge können wir übertragen, auch auf die neue Erde, wie Gott sie gesagt hat, aber nicht alles. Ja? Und in dem Sinne von den Kindern, die hier sind, ich denke, das Kinderzeugen, das glaube ich, ist meine persönliche Auffassung. Ich kann es nicht beweisen, aber ist meine persönliche Auffassung hier, dass es nicht mehr sein wird. Ja. Genau. Es wird sicherlich so sein, dass es noch am Anfang, wenn Jesus wiederkommt, noch Kinder geben wird, nämlich diejenigen, die in dem Moment Kinder waren oder die als Kinder gestorben sind. Denn sie werden nicht mit einem Schlag Erwachsene sein, sie werden ja heranwachsen. Denn die Identität eines Menschen wird ja gebildet durch seine Kindheit. Und wenn Gott sie mit einem Schlag als erwachsene Menschen schaffen würde, dann würden sie ja keine Identität haben. Wer sind sie? Ja? Und von daher werden sie als Kinder heranwachsen, um Identität zu bekommen. Deswegen, also wie das genau mit der Ehe sein wird, mit der Familie, ich denke, es gibt einen Punkt, wo man einfach sagen muss, da können wir nicht mehr drüber sagen. Das wissen wir nicht. Ja? Ich glaube nur selber, dass, wie gesagt, die Dinge, die Gott uns in der Paradies geschaffen hat, gegeben hat, dass das wieder sein wird. Und es wird gut sein. Sehr gut wird es sein. Aber stellt euch vor, wir werden dann mit Jesus auf Reisen gehen, das Universum kennenlernen. Und wie groß ist das Universum? Wie fast unendlich groß. Ich habe mal ein paar Zahlen hier aufgeschrieben, um die Größe des Universums anzuzeigen. Und zwar, die Lichtgeschwindigkeit ist ja ist die schnellste Geschwindigkeit, die wir hier kennen. Nämlich das Licht kann innerhalb von einer Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegen. Das heißt, wie lange braucht das Licht, oder andersrum gesagt, wie oft kann das Licht um die Erde kreisen in einer Sekunde? Genau, ungefähr 7-mal. Ja? Das heißt, es braucht, um 7-mal um die Erde zu kreisen in einer Sekunde. Also wenn ich um eine Sekunde jetzt hier rede, ist das Licht schon 7-mal um die Erde rum. Ja? So schnell ist das Licht, muss man sich vorstellen. Von der Erde zur Sonne, wie lange braucht das Licht? Ja, genau, 8 Minuten, 8,5 Minuten ungefähr. Das heißt also, wenn wir die Sonnenstrahlen sehen, dann ist das Licht vor 8,5 Minuten da oben losgegangen und ist dann hier. Also wenn die Sonne untergeht und wir sehen sie gerade eben noch, dann ist die Sonne eigentlich schon weg, aber wir sehen die Strahlen noch, weil sie 8 Minuten brauchen, bis sie hier sind. Ja. Wir sehen also immer in die Vergangenheit, wenn wir die Sonne anschauen, 8 Minuten in die Vergangenheit. Die Erde zum Saturn, ein Planet, der sehr weit weg ist, wie lange braucht das Licht dazu? Ungefähr 90 Minuten. Wenn wir also den Saturn am Himmel sehen, dann ist das Licht vor 1,5 Stunden früher dort losgegangen und ist dann bei uns angekommen. Quer durchs Sonnensystem. Wir haben ein Sonnensystem. Wie lange braucht das Licht da? 12 Stunden. Quer durch unser Sonnensystem, durch unser Planetensystem. Eine ganze Menge, ja? 12 Stunden. Und wie schnell ist das Licht, ja? Jetzt stellt euch vor, wie lange braucht das Licht, um zum nächsten Fixstern zu kommen? Wie viele Minuten? Wie viele Sekunden? Wie viele Tage? Wie viele Tage braucht es? Ungefähr 4 Jahre. Ja. Das heißt, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könntest, brauchtest du 4 Jahre, um beim nächsten Fixstern zu sein. Und das ist eine Entfernung, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Schon der nächste Fixstern. Aber jetzt geht es noch weiter. Wie lange braucht das Licht, um quer durch unsere Galaxie zu sausen? Unsere Galaxie, unsere Milchstraße ist das, unser Milchstraßensystem, braucht ungefähr 100.000 Jahre, um einmal durch. Ja. Wie lange braucht dieses Licht, um von der Andromeda-Galaxie zur Erde zu kommen? Das ist eine neue Galaxie, die irgendwo, ein Nebel ist das, der irgendwo weg ist. Ungefähr 2,2 Millionen Jahre. Das heißt also, wenn wir jetzt die Andromeda-Nebel uns anschauen, die Galaxie dort, dann ist das Licht vor 2,5 Millionen Jahren da losgegangen. Und jetzt kommt es hier an, ja. Das ist schon eine gewaltige Entfernung, sind das, ja. Und quer durchs Universum, niemand weiß, wie groß das Universum ist. Aber es gibt Schätzungen. Ungefähr 40, muss man die Nullen zählen hier, 40 Milliarden Jahre ungefähr. Braucht sie das Licht einmal quer durch unser Universum zu gehen. Ja. Das heißt, wenn wir uns die Dimension des Universums anschauen, für unsere Verhältnisse, für unser Verstand fast unendlich groß. Und jetzt werden wir in der Ewigkeit mit Christus, mit Gott, diese Entfernung zurücklegen können, in einer Sekunde, in einem Moment. Wir werden da sein und das Universum mit Christus besuchen. Ergründen, anschauen. Genau, auf die Frage habe ich gewartet. Ganz genau. Also es ist ganz klar, als Gott das Universum geschaffen hat, hat er das Universum schon mit dem Alter, mit dem denklichen Alter geschickt, gemacht. Ja? Natürlich, obwohl, ob unser Universum so alt ist, wissen wir nicht. Es kann durchaus sein, dass das Universum schon älter ist als die 6.000 Jahre. Ja? Nur, dass unsere Erde 6.000 Jahre alt ist. Aber ich denke, wenn Gott das Universum gemacht hat, dann heißt das, dass er das Licht schon mit auf den Weg geschickt hat. Und das schon ab der ersten Sekunde das Licht schon da war. Ja? Bloß die nächsten Lichtstrahlen, die brauchen denn so lange hinterher. Ne? Denn es war auf der Erde das Gleiche, ja. Als Gott die Bäume geschaffen hat, und du hättest einen Baum durchgeschnitten, abgehauen, hättest die Ringe gezählt, hättest gedacht, der Baum, der ist 50 Jahre alt. Aber der war gerade erst geschaffen. Also Gott schafft, wenn er schafft, mit dem Ansehen von Alter. Auch der Adam war ja als erwachsener Mann geschaffen und hätten wir ihn gesehen, hätten wir gesagt, das ist ein Mann von 30 Jahren, ja, aber der war gerade erst geschaffen, einen Tag alt. Ja, es ist Folgendes, der Materialismus, das ist übrigens die Grundlage der Philosophie und der Mathematik, der Materialismus sagt, das Universum ist unendlich. Deswegen haben die Kommunisten gesagt, das Universum ist eigentlich der Urgrund allen Seins. Ja. Während seit Einstein anscheinend bewiesen, dass das Universum endlich ist. Ja? Die Relativitätstheorie sagt, das Universum ist endlich. Und zwar, weil er sagt, es ist alles relativ. Und er sagt Folgendes, der Raum, den wir haben, ist auch in sich gekrümmt. Das heißt, wenn du immer geradeaus fliegen würdest im Raum und lang genug, die 40 Milliarden Jahre, würdest du irgendwann wieder da ankommen, wo du ausgegangen bist, nämlich wieder hier. Mit anderen Worten, das Universum ist in sich ein geschlossenes System. Was dahinter ist, können wir nicht feststellen, weil wir keine Möglichkeit haben, außerhalb dieses dreidimensionalen Raumes hinterzugucken. Ja? Und in dem Moment wäre das Universum endlich, aber was hinter dem Universum ist, ist nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr denkbar. Genau. Mhm. Ja, die Zahl ist etwas, richtig, was die Wissenschaftler nach dem heutigen Stand der Kenntnis sagen, wie groß das Universum sei, dieses endliche System, ja, weil es in sich ein geschlossenes System ist, ja, wie das große ungefähr sei, um einmal durchzukommen und um wieder da anzukommen, wo du ausgegangen bist, ja, ungefähr. Das ist ihre Schätzzahl. Es ist nicht möglich, eine echte Zahl anzugeben, natürlich. Kann man nur irgendwo von welchen Annahmen ausgehen, ja. Ist klar. Gut. Auf jeden Fall, wenn wir all das uns anschauen, diese Größe, dann können wir nur mit einstimmen in 1. Korinther 2, Vers 9, wo Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und es keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott hat für uns so viel vorbereitet, weil er uns liebt. Und wenn wir ihn lieben, dass wir ihn auch dort sehen dürfen, bei ihm sein dürfen. Und wir werden auch Beziehungen dort haben. Mit welchen Menschen aus der Bibel würdest du dich gerne länger unterhalten? Mit wem würdest du dich gerne unterhalten? Mit dem David? Mit dem Johannes? Mit dem Paulus? Ja, ich würde ihn fragen, warum hast du das so kompliziert ausgedrückt hier? Dann hättest du ein bisschen einfacher schreiben können, ja, manche Texte. Ja. Oder mit Noah sprechen, wie war es denn in der Arche damals, ja, wo die Flut kam? Mit Henoch, mit der Maria. Ja, richtig. Mit der Maria. Wird auch eine Frau dabei haben, ja. Genau, das stimmt's. Es wird wunderbar sein, mit den Menschen der Bibel reden zu können. Und die werden uns fragen und werden sagen, wie war es denn in der Endzeit? Ich denke, dass die Endzeit die spannendste Zeit der ganzen Weltgeschichte sein wird. Die werden uns fragen, was habt ihr denn da erlebt? Was habt ihr denn da gemacht? Ja. Aber das Schönste wird sein, das Allerschönste wird sein, Jesus zu begegnen. In seine Augen zu schauen. Und er wird dich ganz persönlich anschauen. Und er wird sagen, ich habe mein Leben für dich gelassen. Ich habe dich geliebt. Ich habe an deinem Herzen gewirkt und ich habe für dich gebangt, als du auf der Erde lebtest. Ich habe dich erlöst, herausgerissen aus der Sünde. Jetzt bist du da. Jesus wird seinen Arm um deine Schulter legen und er wird zu dir sagen, ich freue mich so sehr, dass du bei mir in der Ewigkeit bist. Komm, lass uns ein wenig spazieren gehen und über alles reden, was du auf dem Herzen hast. Und er hat für jeden von uns genug Zeit. Zeit ist genug da. Ich denke, Jesus hat diese Ewigkeit verlassen, kam für uns auf diese Erde, damit du und ich einmal bei ihm sein dürfen. Und das Einzige, was zählt, wenn das Leben zu Ende ist, wenn abgerechnet wird, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass wir da sind. Alles andere, was wir hier gemacht haben, wie viel wir geleistet haben, wie reich wir waren, wie viel Ehre wir hatten, all das spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was wirklich zählt, bist du dabei. Deswegen lasst uns unser Leben so mit Jesus führen, dass die Sehnsucht im Herzen zu ihm in jedem Tag tiefer wird. Dass wir uns jetzt schon freuen dürfen in der Gemeinschaft mit ihm. Dass unsere Freude mit jedem Tag zunehmen darf, unsere Vorfreude. Und all die Ereignisse, die wir uns jetzt in diesen Tagen angeschaut haben, all die Ereignisse, die kommen, all die Dinge, die vielleicht noch schwer werden würden, die können wir nur durchstehen, wenn wir weiterblicken. Was kommt danach? Die Ewigkeit, die Herrlichkeit. Gott gebe, dass wir alle dabei sind, dass wir alle gemeinsam vor ihm stehen dürfen, ihn zu loben und ihn zu preisen. Amen. Herr Jesus Christus, wir möchten dich anbeten und dich loben und preisen. Wir haben uns heute einige Gedanken gemacht über die Ewigkeit und über die Herrlichkeit, die du für uns vorbereitest. Ja, ein klein wenig hast du uns einen Blick geschenkt. Und es ist so schön. Hab Dank, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist. Dass du für uns diese Schmerzen, dieses Leid, die Sünde auf dich genommen hast. Dass du unsere Sünde getragen hast am Kreuz, damit wir erlöst sein dürfen. Hab Dank, dass du uns so sehr liebst, dass du auch jetzt alles tust, damit wir dort sein dürfen bei dir. Und dass du auf uns wartest. Wie schön wird es sein, wenn du uns willkommen heißen wirst, wenn du zu uns sagen wirst, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, erbt das Reich, das für euch vorgesehen ist. Wenn wir jubelnd ins neue Jerusalem einziehen werden. Wie schön wird es sein, Herr Jesus, dich von Angesicht zu sehen, wenn du wiederkommst in den Wolken des Himmels. Wenn wir nach Hause gehen dürfen. Herr, wir warten auch auf dich. Wir bitten dich, komm doch bald. In deinem Namen. Amen. Amen.